Ich würde vor der Predigt noch einmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein heiliges und lebendiges Wort und wir bitten dich jetzt für diese Predigt, dass du das Reden und das Hören deines Wortes an uns segnest, damit wir als deine Gemeinde erbaut werden und dass du verherrlicht wirst. Amen. Wir kennen es mit Sicherheit alle, wenn wir den Fernseher anmachen oder für die jüngere Generation vielleicht eher auf Social Media gehen, YouTube, wie auch immer. Es werden uns immer viele Werbungen angezeigt von Leuten, die uns das Blaue vom Himmel versprechen. Sei es die Waschmittelwerbung, die verspricht nach einmal dieses Waschmittel benutzen, dann sind alle Flecken raus und das alte Blau strahlt wieder so wie am Anfang. Oder der Fitnesscoach, der dir Tipps mit auf den Weg gibt und sagt, wenn du das befolgst, dann wirst du in einem Monat deinen Traumkörper erreichen. Der Finanzcoach, der dir seine Tipps gibt und dir verspricht, wenn du dich daran hältst, kannst du dir in 5 Jahren dein Eigenheim leisten. Oder die Zahncreme, wo versprochen wird, nutz die einen Monat und du hast die weißesten Zähne überhaupt. Es gibt so viele Beispiele, aber es gibt vor allem 2 Probleme dabei. Zum einen geht es den meisten Leuten nicht wirklich um dich, sondern um ihr Geschäft und um ihr eigenes Wohl. Und zweitens haben die Menschen in der Regel gar keine Autorität oder Macht, diese Versprechen, die sie dir in den Werbungen geben, überhaupt zu halten. Im heutigen Bibeltext wird auch ein Versprechen gegeben, mit 2 großen Unterschieden. Diesem jemand, der dieses Versprechen gibt, dem geht es tatsächlich um dich und um dein Wohlergehen. Und dieser jemand hat tatsächlich Autorität, dieses Versprechen, was er dir gibt, auch zu halten. Dieser jemand, wenig überraschend, ist Jesus. Und deswegen habe ich auch das Thema heute so überschrieben: Jesus, der Heiland der Beladenen. Ich lese dafür Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte in der Predigt in 3 Schritten vorgehen. Erstens, wir sind beladen ohne Jesus. Ein 2. Punkt ist, wir sind eingeladen von Jesus. Und ein 3. Punkt, wir werden aufgeladen bei Jesus. Ein 1. Punkt, wir sind beladen ohne Jesus. Jesus spricht dir in dieser Textstelle sehr wahrscheinlich zu einer größeren Volksmenge, zu Menschen mit ganz unterschiedlichen, aus unterschiedlichen sozialen Schichten, unterschiedlichen Jobs, unterschiedlichen Familiensituationen, quasi eine Volksmenge, wie wir auch hier heute Morgen versammelt sind, ganz viele verschiedene Individuen. Und er richtet sich mit seinem Ruf an alle Mühseligen und Beladenen von ihnen und auch heute von uns. Mühselig, im Griechischen kopiao, meint das harte Arbeiten und das sich abmühen und sich ablagen an der harten Arbeit. Damit kann sowohl geistige Anstrengung als auch körperliche Anstrengung gemeint sein. Man könnte also sagen, es meint schlicht die ganze Anstrengung, die ganze Last und die Mühen, die mit dem Leben auch einherkommen. Und wer kennt dieses Gefühl nicht, das Gefühl von Überforderung oder das Gefühl von Erschöpfung. Und es gibt so viele Menschen, und vielleicht gehörst du auch dazu, die irgendwie nach Identität und nach Erfüllung ihrer Sehnsüchte streben und sich ein Ziel nach dem anderen stecken, um diese inneren Sehnsüchte zu stillen. Sehnsucht nach Annahme, Sehnsucht nach Liebe, Sehnsucht danach, einen Wert zugesprochen zu bekommen. Und dann wird versucht, diese Sehnsüchte mit der eigenen Leistung zu stillen. Interessant ist aber immer wieder, wenn sehr erfolgreiche Menschen berichten, dass all ihr Erfolg nichts an ihrer Lehre und an den leeren Sehnsüchten verändert hat. Sie stecken sich ein Ziel nach dem anderen und sie erreichen es und da muss das nächste Ziel her und sie erreichen das Ziel und da muss das nächste Ziel her und sie streben immer danach, irgendwie diese Erfüllung und diesen Frieden zu finden, aber sie kommen irgendwie nicht weiter. Und am Ende bleiben diese Menschen eben trotzdem leer und vor allem beladen von all ihren Mühen und von ihren Anstrengungen, sich selbst und anderen etwas zu beweisen. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben oder vielleicht Bist du beladen mit Sorgen, mit Dingen, die dir Angst machen, mögliche oder schon eingetretene Krankheiten, Stress auf der Arbeit oder in der Schule, im Studium, zerbrochene Familiensituationen? Es gibt so viel, was uns in dieser Welt auch niederdrücken kann, was uns Sorgen bereiten kann, wenn wir damit nicht zu Jesus kommen und es ihm übergeben, wie wir gerade in den Liedern schon so schön gesungen haben, wenn wir nicht unsere Sorgen bei ihm abladen, sondern alleine bleiben. Und oft ist doch irgendwie auch so, dass wir diese Lasten irgendwie versuchen auszuhalten oder kleinzureden. Ja, es wird schon wieder, ist alles nicht so schlimm und wir sie zumindest solange es geht irgendwie ignorieren. Manchmal kommt sogar vielleicht ein Gedanke hoch wie, warum sollte sich Jesus um mich, kleine, unwichtige Person, und meine Sorgen kümmern? Er ist doch der große Gott und ich nur ein kleiner, unwichtiger Mensch. Mit dem Beladensein bringt Jesus hier aber auch nochmal sehr deutlich die geistliche Komponente mit rein. Das griechische Wort fortizo kommt nur ein einziges weiteres Mal im Neuen Testament vor, und zwar in Lukas 11, Vers 46, wo Jesus zu den Gesetzesgelehrten spricht. Wehe auch euch, ihr Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Lasten auf. Das Volk der Juden war also auch geistlich beladen und belastet durch die ganzen Vorschriften, die sie von den Schriftgelehrten und Pharisäern bekommen haben. Es gab viele Juden, die ins Gottesreich kommen wollten, die wirklich danach gestrebt haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, aber die erdrückt wurden durch die Vorgaben der Pharisäer, der frommen Elite, die sie eigentlich zu Gott hinführen sollten. Was letztlich dazu geführt hat, dass es viele beladen und ermattete Juden gab, die aber ohne ihr Heil dastanden, die an diesem Katalog von Gesetzen und Bedingungen, die es braucht, um zu Gott kommen zu dürfen, gescheitert sind, obwohl sie sich so sehr angestrengt haben. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber sowas gibt es in christlichen Kreisen auch, Gesetzlichkeit oder zumindest den Hang zur Gesetzlichkeit zu haben, einem geistlichen Leistungsdruck zu verfallen, dass man irgendwie denkt, ich muss noch mehr geistlich leisten, ich muss noch mehr beten, noch mehr, ja gut, auf dem Dorf vielleicht nicht unbedingt, aber in der Stadt evangelisieren oder auch auf dem Dorf evangelisieren, ich muss noch mehr von Jesus sprechen, um mir irgendwie seine Annahme zu verdienen. Oder auch die Kämpfe in der Heiligung, wenn man immer wieder Sünden erliegt und man sich irgendwann fragt, wie soll Gott mir noch verzeihen? Immer wieder komme ich zu ihm und bitte um Vergebung und wieder sündige ich. Wie soll Gott das mit mir mitmachen? Im Übrigen ist es sehr gut und wichtig, wenn wir sündigen, auch ein schlechtes Gewissen darüber haben. Es wäre fatal, wenn uns unsere Sünde egal wäre oder uns nicht auffallen würde. Aber es kann passieren, und das ist das Gefährliche, dass du dich so sehr auf deine eigenen Sünden konzentrierst, dass du Jesus, deinen Retter, aus den Augen verlierst und das Gefühl bekommst, so wie ich gerade bin, kann und darf ich nicht zu Jesus kommen. Ich muss mich erst wieder ein bisschen zusammenreißen, erst wieder ein bisschen mehr Bibel lesen, erst wieder ein bisschen gute Taten sammeln, um dann wieder zu ihm kommen zu dürfen. Also man baut Einwände auf, warum man gerade nicht zu Jesus kommen kann. Ich kenne das auf jeden Fall aus meinem Leben oder aus bestimmten Perioden meines Lebens. Und genau an solche Menschen, die ihre Mühseligkeit und ihr Beladensein und ihre Sündhaftigkeit erkennen und darunter leiden, ergeht diese Einladung Jesu. Ein zweiter Punkt, wir sind eingeladen von Jesus. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, kommt her zu mir. Diese Einladung gilt dir, wenn du schon Christ bist, dass du tagtäglich wieder zu Jesus kommen darfst, ganz egal, wie sehr du es verbockt hast oder wie groß oder klein deine Nöte sind, deine Sorgen sind. Du darfst sie immer wieder, wie wir es in dem Lied eben gesungen haben, bei ihm niederlegen. Du darfst zu ihm kommen. Er lädt dich jeden Tag wieder ein, komm her zu mir, leg deine Sünden und Sorgen bei mir ab, ich kümmere mich darum. Diese Einladung gilt dir aber auch, wenn du noch kein Christ bist, aber spürst, dass du beladen bist, beladen mit Sorgen, mit denen du alleine nicht fertig wirst, beladen mit Schuld, die dich quält, beladen mit der unerfüllten Sehnsucht nach Annahme, nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Frieden und Vergebung, dann spricht Jesus auch hier zu dir, komm her zu mir, du darfst kommen, genauso wie du bist. Mit all deinem Dreck und deiner Schande und deinen Sorgen darfst du zu mir kommen. Ihr Lieben, diese Einladung Jesu ist auch deswegen so wunderbar, finde ich, weil sie so viel über sein Herz aussagt. Und der darauf folgende Vers 29 ist tatsächlich der einzige Vers in der ganzen Bibel, wo Jesus selbst uns sein Herz offenbart, wo er selbst über sein Herz spricht. Es gibt natürlich viele Stellen, wo wir anhand des Handelns Jesu seinen Herzschlag erkennen. Aber es gibt nur diese eine, wo er uns tatsächlich sein Herz offenbart. Und da spricht er in Vers 29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Hier vielleicht nochmal eine kurze Erklärung, was die Bibel meint, wenn sie vom Herzen spricht. Und dafür zitiere ich aus einem Buch, das ich wirklich jedem, jung oder alt, völlig egal, sehr empfehle, das sich intensiv und biblisch mit dem Herzen Jesu beschäftigt, von Dane Ortlund, Gütig und sanft, wie Sünder und Leidtragende das Herz Christi erfahren. Dort schreibt er, wenn die Bibel vom Herzen spricht, sei es im Alten oder im Neuen Testament, da meint sie nicht nur unsere Empfindungen, sondern das zentrale, beseelende Zentrum von allem, was wir tun. Es ist das, was uns am Morgen aus dem Bett holt. Es ist quasi das Hauptquartier für unsere Motivation. Biblisch gesprochen ist das Herz also kein Teil von unserem Herzen oder von unserem Wesen. Es ist das Zentrum unseres Wesens selbst. Unser Herz ist dasjenige, was uns ausmacht und leitet. Das Herz bestimmt alles, was wir tun. Es ist, wer wir sind. Und Jesus beschreibt jetzt dieses Herz, sein Zentrum seines Wesens so, dass er sanftmütig und demütig ist. Und ich gehe deshalb jetzt sehr stark auf sein Herz ein, weil sein Herz und seine Einladung, zu ihm zu kommen, eigentlich erst erklärt. Sein Herz zeigt uns auf, dass seine Einladung wirklich seinem Wesen entspricht und seine Einladung seinen Herzschlag sichtbar macht. Dass Jesus sanftmütig ist, bedeutet, dass es seinem Wesen entspricht, dass er dem Menschen, der zu ihm kommt, ganz egal wer er ist, mit offenen Armen begegnet. Dass er verständnisvoll und zugänglich ist, dass er nicht rumgeht mit dem Finger auf dich zeigt und dir all deine Sünden erstmal aufzählt, sondern dass er zugänglich ist. Und diese Zugänglichkeit Jesu wird in seiner Demut noch deutlicher. Tut mir leid, jetzt gehe ich ein drittes Mal auf ein griechisches Wort ein. Mache ich eigentlich nicht so oft, aber hier lohnt es sich nochmal wirklich, auf das griechische Tapenos einzugehen, weil es sowohl im Neuen Testament als auch in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, oft nicht die Demut als eine Tugend meint, zumindest nicht nur, sondern eher im Sinne von niedrig, gering oder auch von Lebenslasten niedergedrückt. Wir sehen das viel in dem Psalm, aber auch hier im Lobpreis der Maria. In Lukas 1, 52 heißt es, er hat Mächtige von den Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Das Wort für Niedrige ist das Wort für Demut. Die niedrigen Menschen waren Menschen, die in der Gesellschaft für gering erachtet wurden, die nichts galten, die völlig unwichtig waren. Wenn Jesus nun also sagt, dass er von Herzen demütig ist, bedeutet das, dass er trotz all seiner Heiligkeit und Herrlichkeit und Größe unbeliebten und niedergedrückten Menschen, ganz egal wie unwichtig du dich fühlst, für sie zugänglich ist. Er hat sich sogar seiner göttlichen Herrlichkeit entäußert und ist ja ein niedriger Mensch geworden, um dir zu begegnen, um niedergeschlagenen Menschen zu begegnen und sie zu erlösen. Und Jesu macht mit seiner Einladung klar, dass er sich nicht zu schade ist, dir zu begegnen, ganz egal wie du dich fühlst. Er ist nahbar und offen zugänglich für alle, die zu ihm kommen. Anders als bei den Juden damals, es gibt keine Bedingungen oder Voraussetzungen, die du erst erfüllen müsstest, um zu ihm kommen zu dürfen. Du musst nicht erst deine Lasten oder deine Sorgen loswerden, deine Sünden loswerden, um dann würdig genug zu sein, um zu ihm zu kommen, sondern es sind genau deine Lasten und Sünden, die dich überhaupt erst qualifizieren, zu Jesus zu kommen. Genau dafür ist er gekommen, den Menschen zu begegnen und ihnen ihre Sünden zu vergeben und ihre Sorgen zu tragen. Und er spricht zu dir, ganz egal wie du dich fühlst, komm her zu mir, ich habe Sehnsucht danach, dir zu begegnen. Die einzige Voraussetzung, um in seine liebenden Arme geschlossen zu werden, ist, dass du kommst und dass du an ihn glaubst und dass du dich ihm anvertraust. Und es ist wirklich so wichtig, sich das Herz Jesu immer wieder vor Augen zu führen. Denn oft ist es so, dass wir Menschen in weltlichen Kategorien denken. Ja, in der Welt ist es so, je reicher und angesehener eine Person ist, dann denken wir, desto weniger will sie mit unwichtigen oder armen Menschen zu tun haben. Und dieses Bild können wir dann auch auf Jesus übertragen, der hohe Gott ist. Und was soll er, der absolut heilig ist, mit mir, kleinen, unnötigen Menschen anfangen? Und Jesus entgegnet diesen Gedanken eben mit seiner Einladung und der Offenbarung seines Herzens. Alle Einwände, die dich davon abhalten, zu ihm zu kommen, sind letztlich völliger Quatsch. Du kannst nicht zu unbeliebt sein, du kannst nicht zu beladen mit Sorgen sein, du kannst nicht zu krank sein, du kannst nicht zu sündig sein, du kannst nicht zu unwichtig sein. Seine Annahme ist immer größer als deine Lasten, ganz einfach, weil es sein Herz ist, weil es sein Wesen ist, dir, einem beladenen Menschen, zu begegnen. Das ist das, was er liebt zu tun. Er ist der Heiland der Beladenen. Aber, wird nicht unbedingt immer oft gern gehört, aber so viel sei auch gesagt, Jesus wird nur diejenigen in seine liebenden Arme schließen, die sich ihrer Beladenheit und Sündhaftigkeit auch bewusst sind und sich im Glauben ihm zuwenden. Denn wenige Verse vor unserem Predigttext spricht Jesus sehr klare Worte über das, was mit unbußfertigen Menschen geschieht. Ich lese aus dem gleichen Kapitel unmittelbar vor unseren Versen, die Verse 20 bis 24. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyros und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyros und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und in den Versen 23 bis 24 macht er dann noch weiter mit Kapernaum. Aber wir sehen hier, Jesus ist auch der gerechte Richter der unbußfertigen Sünder, weil es seinem gerechten Wesen entspricht. Aber er lädt alle Mühseligen zu sich ein und diejenigen, die zu ihm kommen, wird er in seine liebenden Arme schließen. Der erste Teil ist eigentlich so eine zweiteilige Einladung. Der erste Teil der Einladung ist, zu ihm zu kommen. Der zweite Teil gehört unmittelbar dazu. Er ist, ihm nachzufolgen. Jesus spricht in Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das Joch, werden die meisten mit Sicherheit wissen, war so ein hölzerner Querbalken, den die Nutztiere auferlegt bekommen haben bei der Arbeit. Und in der Bibel ist das Joch auch ein Bild für den Dienst an jemand Höherem. Ja, es gab eine jüdische Redewendung, wo man davon sprach, das Joch der Gottesherrschaft auf sich zu nehmen, was schlicht meinte, dass sie Gott allein dienen wollen. Und diese Redewendung greift Jesus jetzt auf und bezieht sie auf sich. Zu ihm zu kommen bedeutet also auch, sein Joch auf sich zu nehmen, und sein Joch auf sich zu nehmen bedeutet, Jesus Herr sein zu lassen über sein Leben, ihm nachzufolgen, ihm zu gehorchen und von ihm zu lernen. Das haben wir vorhin auch gesungen, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin, aber bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Ja, also Nachfolge hat damit zu tun, dass wir uns wirklich von Jesus verändern lassen und ihm gehorchen. Und ich glaube, auch deshalb zeigt er uns hier sein Herz auf, wenn er davon spricht, dass wir von ihm lernen sollen, damit wir erkennen, wie er ist, wie gut er ist und damit wir auch erkennen, wie wir sein sollen. Von ihm lernen zu bedeutet, Jesus nachzuahmen, in seiner Güte und Liebe, die er uns offenbart in seinem Herzen, auch unseren Mitmenschen zu begegnen. Aber auch zu wissen, dass wenn wir versagen, und das tun wir immer wieder, wir sind leider noch nicht perfekt, jederzeit zu Jesus kommen zu dürfen und uns seiner Annahme und Vergebung gewiss zu sein. Und deshalb, das ist jetzt quasi ein Appell, ist es so wichtig, die Bibel zu lesen und wirklich in ihr zu Hause zu sein. Nicht, um dir irgendwas bei Gott zu verdienen oder um anzugeben, wie toll du bist, wie fromm du bist und wie viel Bibel du liest. Nein, aber weil Gott sich uns in seinem Wort offenbart. Dort erfahren wir, wie er ist und wie wir sein sollen. Und sein Wort ist es, das durch das Wirken seines Geistes in uns Veränderung schenkt. Ich habe vorhin gesagt, dass wir manchmal oder zumindest in der Gefahr stehen, ein falsches Bild von Gott zu bekommen, ein weltliches Bild von Gott zu bekommen, weil wir in unseren menschlichen oder weltlichen Kategorien denken. Und da wirkt die Bibel als eine Art Korrektiv, das uns aufzeigt, wie Gott wirklich ist, damit wir von ihm und seinem Wesen lernen können. Und damit wir lernen, ihm voll und ganz zu vertrauen. Zu vertrauen, dass nicht du den besten Plan für dein Leben hast, sondern darauf zu vertrauen, dass er weiß, was gut für dich und dein Leben ist. Nochmal kurz zusammenfassend zum zweiten Punkt. Wenn du dich mühselig und beladen von Nöten, von Sorgen, von unerfüllten Sehnsüchten oder von Sünde fühlst, dann gilt dir diese Einladung Jesu: Komm her zu mir und folge mir nach. Er sagt, ich liebe es, dich in meine liebenden Arme zu schließen, und ich meine es wirklich gut mit dir. Und diese Einladung, die er dir gibt, hat eine wunderbare Verheißung. Ein dritter Punkt: Wir werden aufgeladen bei Jesus. Und ich lese dafür nochmal alle drei Verse des Predigttextes vor. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich werde euch Ruhe geben, ist hier die Verheißung Jesu, für diejenigen, die zu ihm kommen, die an ihn glauben und ihm nachfolgen. Und Ruhe hängt ganz stark mit Frieden zusammen. Das erkennen wir an dem Spruch, den kennen wahrscheinlich die meisten, wenn jemand gestorben ist, dass man sagt, Ruhe in Frieden. Aber es ist tatsächlich auch ein biblisches Prinzip. Ruhe und Frieden gehören zusammen. Es sind beides sehr soteriologische, also heilsbeschreibende Begriffe. Wenn wir eines wunderbaren Tages bei unserem Vater im Himmel sein werden, so beschreibt es die Bibel immer wieder, werden wir ewige Ruhe und ewigen Frieden haben. Ruhe und Frieden gehören zusammen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nur dann wirklich Ruhe haben können, zur Ruhe kommen können, wenn wir echten Frieden in uns haben. Und echten Frieden haben wir nur dann in uns, wenn wir Frieden mit Gott haben. Und genau dafür hat Jesus gesorgt, als er am Kreuz für deine und meine Sünde gestorben ist, dass wir, wenn wir zu ihm kommen, uns ihm anvertrauen und an seinen stellvertretenden Tod und seine Auferstehung glauben, Frieden mit Gott haben werden. Frieden mit Gott zu haben, ist die absolute Grundlage für unser zur Ruhe kommen. Es ist die absolute Grundlage für dieses Versprechen Jesu, das er uns gibt, dass er uns in die Ruhe führen wird. Und ich glaube, dass Jesus hier eine doppelte Ruhe meint. Zum einen meint er tatsächlich die ewige Ruhe, die wir erst im Himmel haben werden. Und zum anderen meint er aber auch die temporäre irdische Ruhe hier auf Erden. Ich glaube, dass er uns, auch wenn es eine wunderbare Verheißung ist, dass wir im Himmel bei ihm keine Sorgen, keine Lasten, keine Sünden mehr haben werden, dass wir dann endlich zu Hause und die Erfüllung unserer Sehnsüchte haben, dass er uns nicht nur damit vertrösten möchte, sondern dass er auch hier schon uns auf Erden Ruhe schenken will. Das bedeutet aber nicht, es wird dann gern verwechselt, dass Jesus dir hier ein gesundes, sorgenfreies, happy-clappy-Leben verspricht. Da reicht ein Blick in die Bibel. Nehmen wir die Ankündigungen Jesu, dass die Leute, die ihm nachfolgen, von der Welt gehasst werden. Die Verfolgung der ersten Gemeinde, die Steinigung von Stephanus. Paulus wurde ein paar Mal gesteinigt. Wir können in die Kirchengeschichte gucken. Die Verfolgung in der frühen Kirche bis zur heutigen Zeit. Und vielleicht reicht auch ein Blick in dein persönliches Leben. Vielleicht wirst du ausgegrenzt wegen deinem Glauben. Oder vielleicht bist du erschöpft von deinem Leistungsdruck, den du dir selber machst oder den dir andere machen, sei es geistlicher Leistungsdruck oder Druck in der Schule oder im Beruf. Vielleicht bist du voller Sorge und Angst aufgrund schwieriger persönlicher Lebensumstände. Oder vielleicht hält dir der Teufel immer wieder deine Sünden vor Augen, sodass du Jesus aus dem Blick verlierst. Diese Täler gehören auch zum Leben eines Christen dazu. Und Jesus predigt hier kein Wohlfühlevangelium. Aber gerade in all diesen Tälern, wo du nicht mehr weiter weißt, gilt sein Angebot und seine Zusage: Komm her zu mir, dann werde ich dir Ruhe geben. Und dass Jesus uns hier schon auf Erde Ruhe geben möchte, begründet er in Vers 30 damit, dass sein Joch sanft ist und seine Last leicht. Wir hatten es eben schon von seinem Joch. dass sein Joch bedeutet, dass wir ihm als Herrn nachfolgen. Und dieses Joch bzw. diese Nachfolge wird jetzt hier als Grund angeführt, warum Jesus uns Ruhe schenkt. Mein Joch ist sanft, sagt Jesus. Sanft kann man auch, und ich finde, das passt hier sehr gut. Ich glaube, einige Bibelübersetzungen machen es auch so, kann man auch mit gütig oder freundlich übersetzen. Jesus sagt also, meine Herrschaft über dein Leben tut dir gut, weil ich gütig bin und es gut mit dir meine. Der Theologe Theodor Zahn hat es mal so ausgedrückt, Jesu Joch auf sich zu nehmen, ist eine Wohltat. Es ist das Beste, was dir passieren kann, weil Jesus dir Frieden mit Gott geschenkt hat und er dich als dein freundlicher Herr und Hirte bis in die Ewigkeit hinein niemals im Stich lassen wird. In Johannes 10 stellt Jesus sich ja selbst als der gute Hirte vor. Und Psalm 23, wir haben es eben gelesen, berichtet uns davon, was der gute Hirte tut. Er versorgt seine Schafe mit allem, was sie brauchen. Er erquickt ihre Seele. Aber die Schafe müssen trotzdem auch mal durch tiefe Täler gehen, durch das Tal des Todesschattens, wie es im Psalm heißt. Doch auch dort lässt ihr guter Hirte sie nicht im Stich, sondern ist bei ihnen und tröstet sie. Und das Erquicken der Seele, von dem im Psalm 23 die Rede ist, meint, glaube ich, auch genau das, was in unserem Predigttext mit Ruhe geben gemeint ist. Dass Jesus dir Ruhe schenkt, bedeutet, dass er dich und deine Seele erquickt, also dass er dich wieder aufrichtet, wenn du niedergedrückt bist. Daher habe ich diesen dritten Punkt auch so überschrieben, wir werden aufgeladen bei Jesus, quasi wie so ein Handy, was an die Steckdose gesteckt wird und zur Ruhe kommen darf und wieder aufgeladen wird. Er schenkt uns Ruhe und neue Kraft, bei ihm dürfen wir auftanken. Das heißt, wenn du Jesus nachfolgst, darfst du wissen, dass egal was in deinem Leben los ist, was für Stürme gerade in deinem Leben wehen, was auch immer dich belastet, dass du zu Jesus kommen darfst und bei ihm zur Ruhe kommen darfst. Aber ich glaube, der Grund, warum wir diese Ruhe und diesen Frieden oft nicht so spüren, weil in der Theorie klingt es schön, ich komme zu Jesus und dann kriege ich Ruhe, aber irgendwie in der Praxis ist es oft nicht so. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass wir nicht wirklich zufrieden in Christus sind und ihm noch nicht wirklich vertrauen. Wir begreifen oft nicht, dass wir in Christus alles, aber wirklich alles haben, was wir brauchen, ausnahmslos. Wir glauben an Jesus, aber hängen unser Herz doch noch irgendwie an irdische materielle Dinge. Und wir glauben, dass Jesus es gut mit uns meint, aber wenn etwas Schlechtes in unserem Leben passiert, denken wir, vielleicht meint er es doch nicht so gut mit mir. Das Vertrauen ist da, solange alles gut läuft, aber das Vertrauen ist nicht mehr unbedingt da, wenn es nicht mehr so gut läuft. Und deshalb, wie schon gesagt, braucht es wirklich immer, immer, immer wieder Gottes Wort, damit wir das Herz und Wesen Christi wieder aufgezeigt bekommen, dass wir ihm voll und ganz vertrauen können. Denn je mehr wir erkennen, wie Christus ist, und je mehr wir erkennen, was für einen gigantischen Segen wir in ihm haben, desto mehr erkennen wir, dass Jesus vollkommen ausreicht. Er ist alles, was du brauchst. Wenn du ihn hast, hast du vollkommen genug. Er ist, wie wir gelesen haben, der gute Hirte, der dich immer zur rechten Zeit mit allem versorgt, was du brauchst. Das heißt nicht, dass du im Geld schwimmen wirst oder die Millionen bekommst, aber es heißt, dass du genau das bekommen wirst, und zwar zur rechten Zeit, was du brauchst. Bei ihm darfst du deine Sorgen abladen, weil du wissen darfst, dass er einen guten Plan für dich hat. Wir denken oft, wir wissen, was gut für uns ist, aber wir liegen so oft daneben. Aber er weiß, was gut für dich ist, und er will dir alle Dinge zum Besten dienen lassen. Er hat dich durch seinen Kreuzestod mit Gott dem Vater versöhnt. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hier steht es auch. Ne? Ich weiß nicht mehr, was genau da steht, aber irgendwas, dass wir mit Gott versöhnt sind. Es ist sowas Herrliches, es ist das, was zählt. Wenn du Jesus hast, wenn du mit Gott versöhnt bist, hast du alles, was du brauchst. Aber bist du in deinem Alltag wirklich zufrieden in Jesus? Vertraust du ihm, dass er es wirklich gut mit dir meint und dass er ausreicht, kann dir alles genommen werden und dass du sagst, Jesus reicht trotzdem aus? Lasst uns den Zusagen Jesu und diesen Aussagen über sein Herz, dass er es gut mit uns meint, wirklich vertrauen. Ich glaube, nur dann, wenn wir wirklich, wirklich vertrauen, dass Jesus unser guter Hirte ist und verstehen, was das bedeutet, dass wir dann Ruhe und Frieden in unserem Alltag erleben, die Jesus auch verspricht. Ich komme zum Ende. In so evangelikalen Kreisen ist das oft so die Standardanwendung der Bibel, der Predigt, lies Bibel. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal darauf Bezug genommen, aber ich möchte euch einfach ermutigen, Zeit mit Jesus zu verbringen, gerade dann, wenn ihr verzweifelt oder bedrückt seid. Oft tendieren wir dazu, wenn es irgendwie nicht so gut läuft, dass wir enttäuscht von Jesus sind und uns gerade dann von ihm entfernen. Aber ich glaube, das ist ein Riesenfehler und ich glaube, dass diese Einladung immer dann besonders gilt, wenn du am Boden liegst, komm her zu mir. Und wenn man in eine Beziehung keine Zeit investiert, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn diese Beziehung keine Tiefe hat und nicht weiter wächst. Und das zeigt ja auch in gewisser Weise die Herzenshaltung einer Person. Wenn du dir keine Zeit für jemanden nimmst, dann zeigt es, dass diese Person dir nicht wirklich wichtig ist. Wenn man aber viel Zeit für jemanden nimmt und viel Zeit mit jemandem verbringt, dann kann die Beziehung wachsen und dann ist es oft auch so, dass die Person, der wir viel Raum in unserem Leben geben, auf uns abfärbt und uns prägt. Und das wünsche ich mir wirklich für euch und auch für mich, dass wir Jesus Raum in unserem Leben geben, dass wir ihn tiefer kennenlernen, dass er uns verändert und dass er uns lehrt, dass wir ihm vom Herzen vertrauen, sodass wir den Frieden, der in ihm ist, immer mehr in unserem Alltag spüren und seine Ruhe erleben dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.